Es gibt Probleme mit Korruption. In der Gesellschaft gibt es wenige, die sehr luxuriös leben. Das stößt bei der Mehrheit der Menschen auf Ablehnung. Wenn junge Leute hier keine Möglichkeit finden, ein würdiges Leben zu führen, müssen sie einen Job außerhalb von Tadschikistan suchen, meistens in Russland.
Das sagt ein Sicherheitsexperte aus Tadschikistan und er ist nicht der Einzige, der das so sieht. Tatsache ist, dass von dem zentralasiatischen Land nicht allzu viel bekannt ist. Und wenn es in den Schlagzeilen auftaucht, dann im Zusammenhang mit Terroranschlägen wie dem auf die Crocus City Hall nahe Moskau im März 2024 oder bei Festnahmen von Mitgliedern einer islamistischen Terrorzelle wie der im Juli 2023 in Nordrhein-Westfalen. Wie kommt es, dass oft Tadschiken in solche Terrorgeschichten verwickelt sind? Dies ist deshalb eine der Fragen in dieser Weltzeit. Es geht aber auch um den Blick in die Gesellschaft, die Perspektiven für die Jugend, die Rolle der Religion, 90% der Menschen sind Muslime, und ja, auch um die Menschenrechte.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Ich bin Margarete Wohlan, hallo, und ich bin im Studio zusammen mit Beate Eschment. Sie ist Expertin für Zentralasien am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, ZEUS, in Berlin. Hallo, Frau Eschment.
Hallo.
Frau Eschment, Sie beschäftigen sich seit vielen Jahren mit Tadschikistan und waren auch öfter dort. Was wäre das Erste, was Ihnen zu diesem Land einfällt?
Das ist natürlich schwer auszuwählen, aber ich sage jetzt mal als begeisterte Bergsteigerin, beeindruckende Landschaften, wunderbare Berge, unheimlich nette, gastfreundliche Menschen. Ich sehe auch einzelne Freunde vor mir. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber große Armut und ein ausgesprochen repressives politisches System.
Bevor wir beide tiefer in dieses Land eintauchen, erzählt unser Moskauer Korrespondent Björn Blaschke, woher die Radikalisierung der Tadschiken kommt, von der ich eben anfangs gesprochen habe. Ihm ist es nämlich gelungen, in dieses schon streng abgeschirmte Land einzureisen, was für Journalisten, internationale Menschenrechtsgruppen und politische Stiftungen nicht so leicht möglich ist.
In Schwedens Hauptstadt Stockholm macht 2017 ein Mann mit einem Lastwagen Jagd auf Passanten. Er tötet 5 Personen. Im vergangenen Juli zerschlägt der Staatsschutz in Nordrhein-Westfalen eine Terrorzelle mit Beziehungen zum IS. Kurz vor Weihnachten decken Ermittler Pläne für Anschläge auf den Kölner Dom und den Stephansdom in Wien auf und nehmen Verdächtige fest. Und dann das Blutbad nahe Moskau. Mehr als 140 Menschen kommen dabei um. Die vereitelten Attentate, aber auch die verübten Anschläge der vergangenen Jahre eint eines: Die Terroristen haben tadschikische Wurzeln und sind mit dem Netzwerk der Gruppe Islamischer Staat verbunden. Auch unter denen, die einst in Syrien und im Irak für den IS kämpften, sollen mindestens 2000 Tadschiken gewesen sein, so wie Tadschiken noch heute in der islamischen Welt oft im Namen des IS für Anschläge verantwortlich zeichnen. Im Iran war das in jüngerer Zeit 2-mal der Fall, bei Angriffen auf ein schiitisches Heiligtum in Shiraz und auf eine Gedenkfeier in Kerman. Auf das Konto von Tadschiken gehen außerdem Attacken in Afghanistan, die sich meist gegen die Herrschaft der Taliban richten. Interessant ist, dass Tadschikistan selbst kaum von Attentaten getroffen wurde. In die internationalen Schlagzeilen geriet nur ein Attentat auf Fahrradtouristen. Ein Schweizer kam dabei um. Mominsort Kamoliddin, Vorsitzender des Komitees für Entwicklung des Tourismus in Tadschikistan, sagt, dass sein Land heute sicher sei.
Die Sicherheit von Touristen in unserem Land ist eines der strategischen Ziele unserer Regierung. Unsere Regierung hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, um dieses Ziel zu erreichen. Ich will betonen, dass eine Studie des Gallup-Instituts 2023 Tadschikistan als das weltweit sicherste Land bewertet hat.
Tatsächlich wählen tadschikische Terroristen heute offenbar Ziele außerhalb ihres zentralasiatischen Staates. Spätestens seit dem Angriff auf die Crocus City Hall bei Moskau gibt es eine Kontroverse darum, was dazu geführt hatte, dass sich die Tadschiken radikalisierten und wo. In Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, sagen Experten, die 4 tadschikischen Attentäter hätten sich in Russland radikalisiert, durch soziale Netzwerke und in inoffiziellen Gebetshäusern. Politikwissenschaftler Sherali Rissoyon sagt, warum.
Die russische Gesellschaft ist nicht bereit, Menschen aus Zentralasien, also auch aus Tadschikistan, zu akzeptieren. Die Fremdenfeindlichkeit ist sehr groß und entsprechend sondern sich die Migranten ab. Sie fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse und suchen das Heil in ihren Traditionen und in dem, was sie für ihre Religion halten.
Auch Kasim Bekmuhamedov, Sicherheitsexperte und Publizist, meint, dass sich die Krokus City Hall Attentäter in Russland radikalisierten und nicht in Tadschikistan, ihrem äußerst streng geführten Heimatland.
In den 90er Jahren waren arabische Missionare in Russland. Sie haben innerhalb von 10 bis 15 Jahren ihren Job gemacht, Schüler ausgebildet und neue Missionare zurückgelassen. Jetzt sind es russische Muslime, die andere radikalisieren, insbesondere in den kaukasischen Regionen, aber auch unter den Tadschiken, Kirgisen, Usbeken, sozusagen eine neue Generation.
Schuld oder Schuldige werden grundsätzlich gerne woanders ausgemacht. Daher sind Zweifel daran angebracht, ob sich die Krokus City Hall Attentäter tatsächlich erst in Russland oder schon vorher radikalisierten. Zumal Tadschikistan durchaus Voraussetzungen für die Entstehung militanten Islamismus bietet. Das deutet auch Kasim Bekmuhamedov an.
Es gibt Probleme mit Korruption. In der Gesellschaft gibt es wenige, die sehr luxuriös leben. Das stößt bei der Mehrheit der Menschen auf Ablehnung. Wenn junge Leute hier keine Möglichkeit finden, ein würdiges Leben zu führen, müssen sie einen Job außerhalb von Tadschikistan suchen, meistens in Russland.
Teilweise extrem niedrige Einkommen, gepaart mit einem starken Überwachungsapparat. Präsident Emomali Rahmon betreibt seit Jahren eine harte Religionspolitik. Seine Behörden gehen gegen Männer vor, deren Bärte angeblich zu lang sind. Und Minderjährigen ist der Besuch der Freitagspredigt untersagt. Schon länger waren Frauen gehalten, ihr Kopftuch auf eine bestimmte Weise zu binden und beispielsweise bunte Kleid-Hosen-Kombinationen zu tragen und keine schwarze Abaya, die Frauen in konservativen arabischen Ländern anlegen. Arabisch- oder Koranunterricht gibt es offiziell gar nicht. Und das, obwohl 90% der Bevölkerung muslimisch und fromm sind. Das heißt, der Staat tut alles dafür, um die Religionsausübung einer strikten Kontrolle zu unterwerfen. Menschen, die sich über das hinausgehend mit ihrer Religion beschäftigen wollen, begeben sich dafür in soziale Netzwerke. Und dabei geschieht es schnell, dass sie sich irgendwann auf einer der Seiten des IS wiederfinden, denn der IS betreibt ausgefeilte Propaganda. Das bestätigt der tadschikische Politikwissenschaftler Sherali Rissoyon.
Wenn man die IS-Propagandaarbeit analysiert, so kann man sagen, dass der IS darin einzigartig war und es auch heute noch ist, mit einer supereffizienten Informationsstrategie.
Supereffiziente Informationsstrategie. Das sind beispielsweise Filme und Propagandareden, die die IS-Strategen im modernen PR-Stil produzieren, ihre potenzielle Klientel ansprechend, bisweilen mitreißend und alles in guter Bildauflösung. Als der IS über Teile des Irak und Syriens herrschte, wurde das perfektioniert. Heute verzeichnen die Terroristen des IS wohl in Afghanistan ihre meisten zweifelhaften Erfolge im Kampf gegen die Taliban. In einem Straßencafé in Dushanbe ist ein Mann dazu bereit, über islamistische Terroristen in Afghanistan zu sprechen. Zuletzt war er General der afghanischen Nationalarmee. Der Ex-Soldat musste im Sommer 2021 aus Afghanistan fliehen, als sich die westlichen Alliierten nach 20 Jahren zurückzogen und die Taliban die Macht übernahmen. Er möchte, dass sein Name ungenannt bleibt und seine Stimme nicht zu erkennen ist.
Ich habe 20 Jahre lang Hand in Hand mit den Koalitionskräften gegen die Taliban und Al-Qaida gekämpft. Ich habe Angehörige verloren, meinen Bruder, meinen Sohn und andere Verwandte. Ich wurde mehrmals verletzt, zum Beispiel bei der Sprengung einer Mine. Wir haben unseren Dienst unter schrecklichen Bedingungen und in unterschiedlichen Regionen geleistet.
Der Ex-General weiß also wohl, wovon er spricht, und er meint, dass sich die tadschikischen IS-Terroristen vor allem in Afghanistan radikalisierten und ausgebildet wurden.
Früher wurden Terroristen in Pakistan ausgebildet. Mittlerweile hat sich das nach Afghanistan verlagert. Da haben sie Ausbildungszentren im afghanischen Teil von Badakhshan, in Tahoor, in Kunduz. Afghanistan ist zu einem Krebsgeschwür geworden. Das Land ist sicher für Terroristen und Extremisten aus aller Welt. Und von hier aus werden sie ausgeschickt, um Angriffe zu starten. Mit anderen Worten, die Zentrale für Terroristen und Terroranschläge ist Afghanistan.
Und Tadschiken gibt es in Afghanistan viele, auch weil gut 100.000 von ihnen während eines Bürgerkrieges von 1991 bis 1997 nach Afghanistan geflohen sind. Von ihnen, so meint der General, stammten auch Tadschiken ab, die heute in aller Welt Attentate vorbereiten und verüben. So oder so. Ob sich die Crocus City Hall Attentäter nun in Tadschikistan, in Russland oder im benachbarten Afghanistan radikalisierten, final belegen lässt sich das nicht. Die Einschätzungen dazu gehen weit auseinander. Fest aber steht, und das belegen verschiedene Studien, eine deutliche Bevölkerungsmehrheit in Tadschikistan ist gegen jede Form von Extremismus und lehnt einen sogenannten Islamischen Staat ab. Und damit auch den IS, der einst in Teilen von Syrien und des Irak ein Terrorregime errichtet hatte.
Ein Aspekt, der in der Reportage von Björn Blaschke hoffen lässt, dass die Mehrheit der Tadschiken gegen jede Form von Extremismus ist und auch gegen einen sogenannten Islamischen Staat. Beate Eschment ist weiterhin bei mir im Studio. Würden Sie da noch etwas ergänzen wollen?
Nun, vor allem möchte ich darauf hinweisen, dass Tadschiken nicht per se islamistische Terroristen sind. Dieser Eindruck könnte bei der an sich richtigen Aufzählung im gehörten Beitrag leicht entstehen. Diese Menschen sind eine winzige Minderheit. Und entwurzelte junge Tadschiken ohne jede Perspektive, Arbeitsmigranten vor allem, sind halt einfach anfällig für Trost- und Lebenssinn verkündende Slogans und Werber. Und das Tragische an der Situation dieser angeworbenen islamistischen tadschikischen Terroristen ist, dass sie im Grunde genommen, wenn sie in Moskau angeworben wurden, was häufig, oder in Russland angeworben wurden, was häufig der Fall ist, dass sie vom Regen in die Traufe kommen. In Russland stehen sie ganz am Ende der sozialen Leiter und auf sie wird eingetreten. Das Problem ist, beim zum Beispiel Islamischen Staat ist ihre Situation nicht wesentlich anders. Sie sind in der Regel ohne Arabischkenntnisse, haben kein fundiertes Wissen über den Islam und werden dann von den Islamisten im IS als sowas wie billiges Kanonenfutter behandelt und in aller Welt als Attentäter eingesetzt und lassen sich eben auch leicht dann einsetzen.
Ich komme noch mal ganz kurz auf die Zeit vor den 1990er Jahren zurück. Wir haben gerade etwas über die Zeit danach gehört. Das war, nachdem die Sowjetrepublik Tadschikistan zur Ex-Sowjetrepublik geworden ist. Vorher gehörte sie ja zur Sowjetunion. Wie hat sich dieser Übergang von der Sowjetunion zu der Unabhängigkeit gestaltet? Das Einzige, was ich jetzt weiß, ist, dass es einen langen und blutigen Bürgerkrieg gegeben hat von 1992 bis 1997.
Ja, das ist auch das Besondere an Tadschikistan. Tadschikistan ist nämlich die einzige ehemalige Sowjetrepublik, wo der Weg in die Unabhängigkeit unfriedlich abgelaufen ist. Es ist schwer zu erklären, was da abgelaufen ist und wer gegen wen gekämpft hat. Im Grunde genommen war es die alte Garde, sprich Kommunisten, aber eben Kommunisten, die sich der neuen Zeit irgendwie anpassen wollten, gegen neue Liberale gemeinsam mit Islamanhängern. Also das ist schon eine ungewöhnliche Konstellation gewesen. Und daraus entstand dann eine Auseinandersetzung zwischen Menschen aus den verschiedenen Regionen Tadschikistans, weil auch die politische Sortierung ein Stück weit den Regionen entsprach. Und letztlich hatte man das Gefühl, dass jeder gegen jeden kämpft. Mhm. Gleichzeitig hat sich dann Russland auch eingemischt und Afghanistan war beteiligt. Der Höhepunkt, Sie sagten gerade, dass dieser Krieg sehr lange dauerte, der Höhepunkt der Kampfhandlungen war 92, 93. Aber erst 1997 ist es dann zu einem international vermittelten Friedensabkommen gekommen, in dem festgelegt wurde, dass alle an Bürgerkrieg beteiligten Gruppierungen, Parteien an der Regierung beteiligt werden mussten, was die weitere Entwicklung stark geprägt hat. Aber vor allem muss man feststellen, dass das ein völlig zerstörtes Land war. Die Zahlen über die Todesopfer schwanken extrem. Also es werden manchmal nur 35.000 genannt. Es geht aber auch bis über 150.000 Menschen, die zu Tode gekommen sind, massenhaft Geflüchtete etc. Also es ist eine ziemliche Katastrophe, die den Anfang der Unabhängigkeit markiert.
Das Land wird ja seitdem von ein und demselben Autokraten regiert, Emomali Rahmon, der das Land durch einen starken Überwachungsapparat im Griff hat. Sie haben das ja schon kurz angedeutet. Er wurde aber auch immer wieder gewählt. Sind das dann gelenkte Wahlen oder gibt es in der Bevölkerung auch Zustimmung für ihn?
Ich würde erst noch mal auf die Autokratie und auf die Person Rahmon eingehen wollen. Rahmon ist in der Bürgerkriegszeit ins Amt gekommen und hat bisher auch alles getan, um dieses Amt nicht wieder abgeben zu müssen. Ganz offenbar sieht er aber, dass es einen Grund gibt, sein Amt zu verlieren. Er wird immer älter und er ist offenbar gerade dabei, sowas wie eine dynastische Erbfolge zu etablieren und seinen Sohn ins Amt zu bringen. Aber noch ist er neben dem belarussischen Präsidenten dienstältester Präsident in der GUS. Und wie ich eben schon gesagt habe, war er durch das Friedensabkommen 1997 gezwungen, alle möglichen Opponenten und Gegner mit in seiner Regierung zu haben. Und die hat er dann nach und nach alle ausgeschaltet und eben ein zunehmend autoritäres Regime errichtet, in dem Andersdenkende nicht mehr toleriert waren und so weiter und jede Opposition unterdrückt ist. Das als Voraussetzung zu Ihrer Frage nach den Wahlen. Mhm. Wahlen waren nie frei und fair in Tadschikistan und es haben von daher auch nie wirkliche Gegenkandidaten kandidieren können, sondern das waren Scheinkandidaten. Die Ergebnisse waren immer beeindruckend für ihn. Da muss man annehmen, dass er wahrscheinlich auch, ohne dass die Wahlen sicherlich gefälscht wurden, die Wahlergebnisse immer wieder gewählt worden wäre, aber mit schlechterem Ergebnis. Mhm. Und es gibt sowas wie eine Konkurrenz zwischen den Präsidenten um besonders gute Ergebnisse, zwischen den Präsidenten der einzelnen Republiken, meine ich. Warum würden die Leute ihn wieder wählen? Weil die in der Regel politikferne Bevölkerung ja erstens gar keine Alternative wirklich hatte und weil die Menschen auch nicht nach politischen Kriterien oder so entscheiden, sondern ich habe selber als Wahlbeobachterin gehört, wie Menschen gefragt haben, wen soll ich denn wählen, den Chef der Wahlkommission. Demokratische Regeln sind einfach auch nicht verbreitet, aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, die Leute haben gar keine Alternative.
Die stärkste Oppositionspartei war die Partei der Islamischen Wiedergeburt und sie wurde im September 2015 verboten. Wer hat diese Partei gewählt und unterstützt?
Zur Vorgeschichte gehört, dass die Partei der Islamischen Wiedergeburt auch zu diesen Gruppierungen gehört, die durch den Friedensschluss von 1997 in Führungspositionen gekommen ist und im Krieg vorher zu den Gegnern des Präsidenten gehört hat. Und es ist schon erstaunlich, dass sie sich so lange halten konnte, dass der Präsident sie als allerletztes von allen seinen Opponenten erst 2015 verboten hat. Sprich, sie haben großen Einfluss gehabt oder eine große Bedeutung in der Gesellschaft. Wer sie unterstützt hat, das sind in der Masse einfach stärker religiös orientierte Menschen gewesen. Stärker religiös heißt, dass sie ihrem Glauben verbunden waren. Das hat aber überhaupt nichts mit Islamismus zu tun. Das kann man gar nicht oft genug betonen. Und diese Menschen haben sowas wie eine Heimat verloren durch das Verbot dieser Partei.
Kommen wir zu einem anderen Punkt. Tadschikistan ist eines der ärmsten Länder Asiens. Die größte Wirtschaft des Landes ist die Landwirtschaft, die allerdings stark von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen ist. Es heißt, dass vor allem die jungen Tadschiken keine Perspektiven in ihrer Heimat für sich sehen. Das ist wiederum einer der wichtigsten Gründe, warum 1 Million Tadschiken in Russland arbeiten. Und das wird wohl so bleiben, auch nach dem Anschlag auf die Krokus City Hall bei Moskau vor 6 Monaten, wie unser Moskauer Korrespondent Björn Blaschke erfahren hat.
Geschichten wie diese kennen wohl fast alle Menschen in Tadschikistans Hauptstadt Duschanbe, besonders die Männer im arbeitsfähigen Alter. So wie dieser, der nur Bahodur genannt werden will.
Nach dem Terroranschlag ist die Situation schlechter geworden. Die russische Polizei hält die Migranten öfter fest. Die, die keine Papiere haben, werden gefoltert. Manche verschwinden.
Trotzdem will Bahodur nach Russland. Mit grüner Baseballkappe auf dem kahlgeschorenen Kopf und Badelatschen an den nackten Füßen sitzt er in einem Straßencafé in Duschanbe. Der Mit-30er ist Vater von 4 Kindern und er braucht das Geld, so wie viele andere. Als Taxifahrer falle es ihm schwer, die Familie zu ernähren und den Kredit für sein Auto abzuzahlen. Wenn er nach Russland könnte, würde er sein Taxi verkaufen und mehr verdienen als jetzt.
Wenn es einen guten Job geben sollte, würde ich sofort dahin. Eigentlich würde ich überall hin, sogar nach Deutschland.
Arbeit, damit Geld, das Hauptmotiv der meisten Tadschiken, die nach Russland wollen. Denn in Tadschikistan liegt die Arbeitslosenquote bei 7%, das monatliche Durchschnittseinkommen für einfache Jobs bei 200 Euro. Da lohnt es sich für viele, in Russland zu arbeiten und Geld nach Hause zu schicken. Sagt auch Kasem Bekmohamedow, Politikwissenschaftler und Publizist.
Wenn junge Leute hier keine Möglichkeit finden, ein würdiges Leben zu führen, müssen sie einen Job außerhalb von Tadschikistan suchen, meistens in Russland.
1 Million Tadschiken, besagen Statistiken aus Moskau, sollen in Russland arbeiten. Bei etwa 10 Millionen Einwohnern in Tadschikistan ist das eine enorm hohe Zahl. Mindestens jeder fünfte Mann arbeitet in Russland. Und das sind nur offizielle Zahlen aus Moskau. Es gibt auch eine Dunkelziffer. Wobei es keine illegale Migration aus Tadschikistan nach Russland gibt, sagt in Dushanbe Guibnazar Davlatbekov, Leiter der Menschenrechtsorganisation Femida, die sich vor allem gegen Menschenhandel und Sklaverei einsetzt.
Schauen Sie, das Konzept der illegalen Migration von Tadschikistan nach Russland kann nach internationalen Standards nicht angewendet werden, weil es Visumsfreiheit zwischen unseren Ländern gibt. Und jeder Tadschike, der nach Russland einreist, reist legal. Er hat einen Reisepass und sonst wird nichts benötigt.
Keine illegale Migration und trotzdem gibt es tadschikische Schwarzarbeiter in Russland.
Vor kurzem hatten wir einen Migranten, der aus Russland ausgewiesen wurde. Er hatte als Straßenfeger gearbeitet. Ich fragte ihn, ob er einen Arbeitsvertrag hatte. Er sagte nein. Der Vertrag war mit einer ganz anderen Person geschlossen worden. Und der Ausgewiesene hat gearbeitet und bekam Geld. Da er aber keine Arbeitsgenehmigung hatte, durfte er offiziell auch nicht eingestellt werden.
So oder so, viele der Daheimgebliebenen sind von monatlichen Überweisungen der Arbeiter aus Tadschikistan in Russland abhängig, sagt Mahmoud Bahrom. Er ist Ökonom am Institut für Wirtschaft und Demografie der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Dushanbe.
Dass jedes Jahr umgerechnet 2 bis 3 Milliarden US-Dollar überwiesen werden, sagt viel aus über die Beziehungen zwischen Tadschikistan und Russland. Der Anteil der Geldüberweisungen aus Russland am Bruttoinlandsprodukt nimmt allerdings ab. Es gab Zeiten, da waren es 40%, momentan sind es noch 30 bis 35%.
Die tadschikische Gesellschaft braucht das Geld der Arbeitsmigranten in Russland. Umgekehrt braucht die russische Gesellschaft Arbeitsmigranten, die überwiegend aus Zentralasien, Usbekistan, Kirgisistan oder eben aus Tadschikistan stammen. Denn viele russische Männer sind sich zu fein, Straßen zu kehren, Müll zu transportieren oder auf dem Bau zu schuften. Dazu der Krieg in der Ukraine, in dem wohl mehr als 700.000 Russen kämpfen und die damit auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Die politischen Führungen in Moskau und in Dushanbe haben also beide ein Interesse daran, dass Tadschiken weiterhin nach Russland kommen. Die Win-Win-Situation wird in Dushanbe in einem schlichten zweistöckigen Gebäude sichtbar. Eine Zweigstelle des russischen Innenministeriums, eine von mehreren. Hier können Tadschiken prüfen lassen, ob sie die Bedingungen für eine Arbeitserlaubnis in Russland erfüllen. Moskau will nur qualifizierte Migranten. Die Russischkenntnisse der Bewerber müssen ausreichen. Gegen sie darf kein Einreiseverbot verhängt sein, erklärt eine Frau, die in dem Zentrum arbeitet.
Hier organisieren wir Beratungen zu sämtlichen Fragen, auch wie man richtig Formulare ausfüllt. Wir haben alle als Muster hier, sowie auch die Migrationsgesetze.
Ob das System funktioniert, das bleibt offen. Ein paar Kilometer entfernt von der Zweigstelle des russischen Innenministeriums in Dushanbe, an einer Hauptstraße, ein täglicher Sammelpunkt für Tagelöhner. Sie hoffen, dass jemand vorbeikommt und ihnen einen Job bietet, auf dem Bau, für einen Wohnungsanstrich oder bei der Baumwollernte. Hier träumen viele davon, nach Moskau zu gelangen. So wie dieser junge Mann. Er war schon einmal in Moskau, Arbeiter in einem Liefercenter.
In Rubel habe ich 160 bis 170.000 im Monat. Hier ist es viel weniger. Ich verdiene hier keine 60.000.
Umgerechnet etwa 600 Euro. Erst vergangenen April kam der Mann, der seinen Namen nicht nennen möchte, nach Duschanbe zurück, nach dem Krakow City Hall Attentat.
Das Verhältnis hat sich danach sehr verändert zwischen Russen und Tadschiken. Wenn wir in der Metro oder draußen saßen, hat man uns böse, misstrauisch angeguckt. Oder die Miete. Nach dem Anschlag sagte man uns, entweder zieht ihr aus oder ihr zahlt einen höheren Mietpreis.
Aber nicht deshalb verließ er Moskau. Die Visumsfreiheit zwischen Tadschikistan und Russland gilt jeweils für ein Jahr. Nach dessen Ablauf muss man einmal ausreisen. Das traf auch diesen Mann. Um zu erfahren, ob er problemlos erneut nach Russland reisen und dort arbeiten könnte, guckte er auf einer eigens dafür eingerichteten Internetseite des russischen Innenministeriums nach.
Ich ließ meine Papiere prüfen. Die Auskunft? Es gebe kein Problem, ich dürfe einreisen. Ich saß dann schon in der Maschine, als mein Name ausgerufen wurde und man sagte mir, ich müsse das Flugzeug verlassen. Als ich raus war, wurde erklärt, dass ich für ein Jahr ein Einreiseverbot in die Russische Föderation habe.
Ohne Begründung, wie der junge Mann sagt. Die Internetseite des russischen Innenministeriums also unzuverlässig? Im Falle dieses jungen Mannes wohl ja. Ihm bleibt nur die Hoffnung darauf, dass sein Einreiseverbot für Russland nach einem Jahr aufgehoben ist. Er will zurück, trotz aller Vorurteile der Russinnen und Russen, trotz ihrer Fremdenfeindlichkeit.
Ich möchte mein Leben verändern. Ich möchte auch normal leben, wie andere Menschen.
Trotz aller Vorurteile der Russinnen und Russen und trotz ihrer Fremdenfeindlichkeit will dieser Tadschike in der Reportage von Björn Blaschke also zurück nach Russland, um zu arbeiten. Beate Eschmann vom Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, ZEUS. Sie sind weiterhin bei mir im Studio, haben mit mir zusammen gerade zugehört. Die Beziehung zu Russland scheint okay zu sein. Es gibt Visumsfreiheit, 30-35% des tadschikischen Bruttoinlandsprodukts kommt von den Tadschiken, die in Russland arbeiten. Also politisch ist es gewollt. In den menschlichen Beziehungen scheint es aber zwischen Russen und Tadschiken nicht zu funktionieren. War das in der Sowjetunion anders?
Zunächst mal so problemfrei, wie Sie das gerade eben benannt haben, sind die Beziehungen zwischen Russland und Tadschikistan nicht. Vor allem sind sie durch Ungleichheit gekennzeichnet. Also erstmal was Territorium und Menschen und Wirtschaftskraft betrifft. Und Tadschikistan ist eben sehr stark ökonomisch und militärisch von Russland abhängig. Das prägt solche Beziehungen natürlich. Es hat aber trotzdem in den letzten 2,5 Jahren ein gewisses Selbstbewusstsein gegenüber Russland gezeigt. Aber vor allem diese Abhängigkeit in Bezug auf die Arbeitsmigranten macht es einfach vulnerabel Russland gegenüber. Was die zwischenmenschlichen Beziehungen betrifft, ist es so, dass auch in der Sowjetzeit es nicht so gut gestellt war mit den Beziehungen zwischen Russen und Nichtrussen und ganz besonders gegenüber denjenigen, die als Tschornye, als Schwarze bezeichnet wurden. Das ist so eine Art Schimpfwort für Kaukasier und Zentralasiaten, war die russische Bevölkerung auch damals nicht besonders positiv eingestellt. Das wurde aber nie öffentlich thematisiert. Und das hat sich eben erst nach dem Ende der Sowjetzeit verändert. Es kommt zu Beleidigungen, es werden immer mal wieder tätliche Angriffe tatsächlich auch gegen zum Beispiel Tadschiken gemeldet. Und die müssen die ganz besondere Drecksarbeit machen. Das alles ist nach dem Krokus-Attentat im Frühjahr viel, viel schlimmer geworden. Aber es war auch schon vorher furchtbar.
Welche Alternativen zum russischen Arbeitsmarkt haben denn die Tadschiken? Gibt es Perspektiven, zum Beispiel im eigenen Land zu arbeiten? Oder sind Tadschiken darauf angewiesen, als Auslandsmigranten zu arbeiten? Wie sehen Sie das?
Naja, Sie haben vorhin schon kurz was zur wirtschaftlichen Lage gesagt. Dazu kommt noch, dass Tadschikistan ein enormes Bevölkerungswachstum hat. Das Durchschnittsalter liegt bei knapp 23 Jahren. Da sind unheimlich viele Menschen, die auf den Arbeitsmarkt drängen, ohne dass es eine nennenswerte Industrie gibt. Und auf dem Land leben zumindest offiziell immer noch 2/3 der Bevölkerung. Was bedeutet, da ist Landmangel, ganz natürlich auch wegen der geografischen Bedingungen und auf die Dauer Wassermangel, das haben Sie auch schon angedeutet.
Klimawandel.
Und vor allem wird ja Baumwolle auch angebaut, die extrem wasserintensiv ist. Bleibt der Dienstleistungssektor, der natürlich nicht solche Massen von Bevölkerung aufnehmen kann. Sprich, es gibt kaum Alternativen. Und man muss aber auch sagen, das ist natürlich ein Problem schlechter Wirtschaftspolitik. Aber die Lage ist auch tatsächlich problematisch. Tadschikistan liegt am Ende der Welt. Es gibt wenige Verkehrsverbindungen etc. Und die tadschikische sozialistische Sowjetrepublik war auch schon früher die ärmste Sowjetrepublik. Sprich, auch in der Zeit stand sie ganz hinten.
Eine letzte Frage, Frau Eschment, und die betrifft Russlands Krieg gegen die Ukraine. Es scheint, dass alle 5 zentralasiatischen Staaten eine pragmatische Haltung dazu haben. Die Verbindung zu Russland wollen sie halten und gleichzeitig aber die anderen Staaten weltweit nicht verschrecken. Und Russland wiederum versucht, seine Armee mit Arbeitsmigranten aus Zentralasien aufzustocken, mit Zuckerbrot und Peitsche. Wie würden Sie diese Gemengelage einordnen?
Das Wort pragmatische Haltung trifft es ganz gut. Die zentralasiatischen Republiken wurden durch die russische Invasion in die Ukraine vor eine extrem schwierige Lage gestellt, weil sie einfach weiterhin unbedingt gute Beziehungen zur Russischen Föderation haben müssen, ökonomisch, militärisch und so weiter. Aber gleichzeitig natürlich der russische Überfall auf die Ukraine eine potenzielle Bedrohung für die eigene Unabhängigkeit ist. Und entsprechend handeln sie auch und haben, finde ich, ihren Weg bisher sehr, sehr gut gefunden und auch eine gewisse Unabhängigkeit gegenüber Russland demonstriert. Aber Russland wird letztlich am längeren Hebel bleiben. Was jetzt die Frage nach Zentralasiaten in der russischen Armee betrifft, so ist ja bekannt, dass Putin quasi jeden nimmt, den er kriegen kann und bevorzugt Nicht-Russen. Auch Nicht-Russen innerhalb der Russischen Föderation. Und es gibt tatsächlich Berichte von geradezu Kidnappings auf offener Straße von Zentralasiaten, die dann mehr oder weniger gezwungen wurden, einen Vertrag zu unterzeichnen und zu wissen, um was es überhaupt geht. Es gibt Leute, die in Deportationsgefängnissen schon saßen aus Zentralasien, denen dann Freiheit offeriert wurde, wenn sie sich dienstverpflichteten. Und es gab auch Versprechen auf Staatsbürgerschaft, wobei die Leute da auch nicht wussten, auf was sie sich einlassen und dass sie eigentlich keine Chance haben zu überleben. Natürlich protestieren die zentralasiatischen Staatschefs dagegen. Und ich habe den Eindruck, das Thema ist jetzt auch nicht mehr ganz so aktuell, einfach weil die Arbeitsmigranten inzwischen auch wissen, was da Sache ist. Aber trotzdem wird es weiter ein schwieriges Thema bleiben, genauso wie Tadschikistan und das Verhältnis zur Russischen Föderation uns weiterhin beschäftigen wird, weil es eine komplizierte Geschichte ist. Einziger positiver Effekt, das möchte ich zum Schluss auch noch loswerden, ist, dass ganz offensichtlich die zentralasiatischen Staaten in den letzten Jahren international viel enger zusammenarbeiten und damit ihre Position besser vertreten können. Und das ist sicherlich auch Folge dieser schwierigen Situation.
Ein positiver Aspekt zum Schluss bei so vielem Negativen. Dankeschön, Frau Eschment, Expertin für Zentralasien am Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, ZEUS, in Berlin, über Tadschikistan, die Lage dort und die Stimmung und die Perspektive des Landes in den geopolitisch unsicheren Zeiten. Danke für Ihren Besuch, Frau Eschment.
Gerne.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es nach Tibet und da um die Frage, welche Rolle der Dalai Lama für die Tibeter heute spielt. Das religiöse Oberhaupt wird nächstes Jahr 90. Die Frage nach seiner Nachfolge stellt sich also immer dringender. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.